Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir mit Patrick, dem Gründer von Betterwest. Die Online-Plattform, die ihr vielleicht schon kennt, finanziert vor allem Projekte in Afrika und Schwellenländern weltweit und unterstützt dabei nicht nur den Klimaschutz, sondern auch die Menschen in diesen Ländern. Seit der Gründung wurden jetzt mittlerweile über 120 nachhaltige Projekte finanziert, durch deren Umsetzung über 1,6 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden konnten. Und um diese Erfolgshistorie noch zu krönen, hat Betterwest 2023 tatsächlich den 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Finanzdienstleister und Börsen gewonnen. Also wir haben hier wirklich ein Erfolgsbeispiel, kann man schon sagen. Und der ein oder andere hat vielleicht sogar schon mal investiert. Deshalb freue ich mich, Patrick, dass du heute da bist und wir ein bisschen eintauchen können. Denn die Thematik, um die ihr euch kümmert, ist, glaube ich, relevanter denn je. Vor uns liegen enorme Herausforderungen, muss man sagen. Eine Transformation hin zur nachhaltigen Wirtschaft, die massive Investitionen in Energieinfrastrukturen, in Mobilitätsinfrastrukturen verlangen wird. Und das weltweit. Da sind eure Lösungen natürlich ein Teil dessen, was den finanziellen Bedarf, der damit einhergeht, auch decken kann. Ihr holt explizit natürlich den Privatsektor an Bord. Jeder und jeder Einzelne kann bei euch investieren und kann nachhaltige Projekte unterstützen, und zwar direkt. Ich glaube, das ist etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz persönlich nochmal interessiert. Herzlich willkommen.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Wir haben uns vorgenommen, dass wir erstmal so ein bisschen mit dir einsteigen wollen und mal ein bisschen zurückschauen wollen, um einfach so ein bisschen von dir nochmal zu hören, wie aus deiner Perspektive und die eines Gründers von Betterwest sich denn dieser Markt für nachhaltige Finanzierung in den letzten Jahren entwickelt hat. Also wer sind denn da bislang so die Investoren? Worauf liegen die dann auch Wert? Also vielleicht kannst du uns so ein bisschen mal ein Gefühl für den Charakter dessen geben, wie die Entwicklung ist und wer sich da so treibt in dem Markt.
Ja, da muss man erstmal sozusagen ins Jahr 2012 zurückgehen, als wir uns offiziell zumindest gegründet haben. Die Idee ist schon ein bisschen älter, aber das war so der Startpunkt der GmbH. Und damals, kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so gut vorstellen, war das ganze Thema Crowdfunding noch ganz am Anfang. Es gab die ersten Plattformen, die meistens Startups finanziert haben. Und es war wirklich noch ein sehr neues Phänomen in Deutschland. Wir waren eine der ersten, weiß nicht, 5, 6 Plattformen oder so, die überhaupt gestartet sind. Und damals haben wir tatsächlich mal so Straßenumfragen gemacht, wer denn schon mal was von Crowdfunding gehört hat. Und ja, 9 von 10 oder sagen wir 8 von 10 hatten noch nie was davon gehört. Eine Person hielt es für völligen Quatsch und die andere hatte vielleicht schon mal was davon gehört, aber noch nie selbst investiert. So, das war so ein bisschen der Status quo. Und seitdem hat sich natürlich schon einiges geändert im Crowdfunding-Markt, aber natürlich auch in der ganzen Energiewende-Debatte. Und ja, über die wollen wir ja heute noch mehr sprechen. Aber ich glaube, das ist mal so die größte Veränderung, dass es heute einfach ein etabliertes Phänomen erstmal ist.
Und von den Akteuren, die ihr da seht, hat sich das über die letzten Jahre verändert? Also waren das am Anfang so überzeugte und sehr in der Materie steckende Menschen und es ist mittlerweile so ein bisschen mehr Mainstream geworden oder ist es weiterhin ein sehr kleiner Teil? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich glaube, es war schon immer eine Mischung von verschiedenen Motivationen, bei so einem Crowdfunding für ein Energieprojekt mitzumachen. Zum einen waren es tatsächlich die Überzeugungstäter und Täterinnen, die einfach wissen wollten, dass ihr investiertes Kapital wirklich eine Rendite erbringt, aber nicht nur eine monetäre Rendite, sondern auch eine Wirkungsrendite. Und das war schon, würde ich sagen, immer ein Großteil der Menschen, die auf der Plattform investiert haben. Es gab aber auch diejenigen, die tatsächlich einfach rein aus einer Renditeorientierung daran gegangen sind und sich gesagt haben, mir ist erstmal so ein bisschen egal, worein ich investiere, Hauptsache der Zinssatz stimmt oder ist dem Risiko angemessen. Und dann gab es sicherlich auch Leute dazwischen, die so, ja, die einfach nur gedacht haben, ich probiere mal was Neues aus und ich gucke mich mal so ein bisschen um. Und das ist auch so geblieben, würde ich sagen. Allerdings haben sich die Verhältnisse vielleicht ein bisschen gewandelt und es ist tatsächlich ein größeres Mainstream-Thema geworden. Damals war ja auch das ganze Thema Impact-Investing noch wirklich in den Kinderschuhen, also wirkungsorientiertes Investieren. Auch da hat sich natürlich sehr viel getan seit 2012.
Du hast mir jetzt das Stichwort ein bisschen vorweggegriffen. Ich hab mir hier nochmal mir notiert, diese Transformation hin von, also weg von, was heißt weg, aber die konkretere Form von nachhaltigem Investieren, das sogenannte Impact Investing, also nicht nur nach Kriterien zu investieren, indem man aussortiert, sondern wirklich bewusst hingeht und schaut, mit welchen Investitionen, in welche Projekte kann ich tatsächlich einen Positiveffekt erzeugen und nicht nur einen Negativeffekt vermeiden. Das ist das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, was auch die durch so die aktuellste Entwicklung und Form vielleicht darstellt. Und ihr seid ja so ein bisschen auch ein Paradebeispiel dafür, würde ich sagen, weil ja eure Plattform die Möglichkeit bietet, genau das in den verschiedensten Themenfeldern auch zu tun. Wenn du das jetzt so reflektierst, welche Themenfelder sind denn da jetzt gerade die, sag ich mal, am meisten gefragt sind und die auch am meisten Potenzial auch bieten?
Na gut, man muss erstmal sagen, beim Impact Investing geht es ja um ein größeres Phänomen. Also wir haben in den letzten Jahren vor allem so dieses Thema ESG, ja, Environmental, Social und Governance Komponenten oder Variablen sozusagen bei der Investition zu berücksichtigen. Das ist mit in den Mainstream gekommen, ist immer wichtiger geworden. Aber da geht es ja in der Tat nur darum, quasi das Schlimmste zu vermeiden. Es geht nicht darum, aktiv einen zusätzlichen Beitrag zu verschiedenen sozialen und ökologischen Themen zu leisten. Und das ist eben der große Unterschied erstmal zum Impact Investing, wo das im Vordergrund steht. Also welche Wirkung wird wirklich auf die Straße gebracht? Und dieses Thema ist erstmal sehr breit. Also da kann es ja um Bildungsthemen, um Gesundheit, um ökologische Themen gehen, auch kulturelle Themen, die man durchaus da in den Sektor mit rein beziehen kann. Bei BetterVest haben wir uns aber eben immer auf das Thema Energie fokussiert. Am Anfang war das ein sehr starker und sehr klarer Fokus auf Energieeffizienz. Wir haben uns damals vor der Gründung überlegt, was leistet eigentlich den größten Beitrag zur Energiewende-Debatte? Und wie gesagt, da sprechen wir vom Jahr 2012. Wobei sich leider nicht so ganz so viel daran geändert hat. Also die Energieeffizienz war immer so ein bisschen das Stiefkind der Energiewende-Debatte. Energieeffizienz spielt irgendwie im Keller, hinter irgendwelchen Abdeckhauben, im Hintergrund statt. Und wir haben uns überlegt, wie könnte man spezifisch für das Thema Energieeffizienz einen Beitrag leisten? Und Finanzierung ist da ein ganz großes Thema gewesen, aber auch eben Öffentlichkeit und dem Thema einen neuen kommunikativen Drall zu geben. Und da dachten wir, dass Crowdfunding dazu einen sehr guten Beitrag leisten kann. Über die Jahre sind wir immer stärker dazu übergegangen, von Energieeffizienz auch in Richtung erneuerbare Energien zu gehen und von den Projekten, die rein in Deutschland stattgefunden haben, dann auch zunehmend in Schwellen- und Entwicklungsländer uns zu bewegen. Und was dann noch dazu kam, sind dann eben weitere Impact-Themen. Können wir vielleicht gleich auch noch detaillierter drauf eingehen, aber dass viele der Projekte eben nicht nur eine CO2-Ersparnis mit sich bringen oder CO2-Äquivalente eingespart werden, sondern darüber hinaus eben dann auch Themen wie Gesundheit oder Bildung oder so durch die Projekte zusätzlich gefördert werden.
Zu den Projekten würde ich dich gerne gleich noch was fragen, aber vielleicht, du hast es gerade angesprochen, kannst du noch mal zwei, drei Sätze sagen, welche Herausforderung es denn für euch gegeben hat, auch den regionalen, sag ich mal, das regionale Angebot auch zu erweitern? Also tatsächlich, ich habe es in der Einleitung gesagt, seid ihr weltweit unterwegs und seid natürlich mit den unterschiedlichsten auch regulatorischen, aber auch Umfeldfaktoren konfrontiert. Wie geht ihr denn damit um und stellt auch sicher, dass die Projekte dann auch die Qualität haben, dass sie auf eurer Plattform auch euren Kriterien genügen?
Ja, also am Anfang war die Prämisse erstmal, wir wollen Projekte in Deutschland direkt vor der Haustür finanzieren, so dass man das auch im Zweifel sozusagen auch anfassbar ist, wo man da investiert hat. Also sind wir die ersten 2-3 Jahre auch unterwegs gewesen. Ich glaube auch, das hat sehr geholfen, überhaupt erstmal die Crowd, die Community, die diese Projekte investiert, aufzubauen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die Wirkung, die man wirklich erschaffen kann mit dieser Art von Finanzierungsinstrument, prädestiniert dafür ist, um sie eben auch in Schwellen- und Entwicklungsländern mit ganz anderen Projektkategorien zu nutzen. Und das war damals, sage ich mal, keineswegs gesichert, dass dieser Wechsel funktioniert. Also ob die Crowd, ob die Menschen, die Bürgerinnen, die dort investieren, das so akzeptieren würden. Aber wir haben von Anfang an darauf gesetzt, mit starken Partnern zu agieren, gute Strukturen aufzubauen, um tatsächlich auch qualitativ hochwertige Projekte dort präsentieren zu können. Und die ersten Projekte sind dann tatsächlich auch mit Unterstützung der GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, überhaupt erst ins Leben gerufen worden, weil in der Tat die regulatorischen Herausforderungen ziemlich groß waren, gerade für ein junges Start-up, das da plötzlich ja mit internationalen Finanzgesetzgebungen konfrontiert ist. In welches Land kann man unter welchen Bedingungen wie sozusagen Geld importieren, ja, also von Deutschland jetzt in dem Fall war es, das erste Land war, glaube ich, Nigeria, wo wir gestartet sind. Unter welchen Bedingungen funktioniert das überhaupt? Zählt das dann im Land als Bankgeschäft oder wird es irgendwie anders klassifiziert? Rund um die energetischen Projekte gibt es natürlich verschiedene rechtliche Fragestellungen. Also da gibt es wirklich zahlreiche Herausforderungen. Aber wie gesagt, vor allen Dingen auf Partner zu setzen, auf etablierte Strukturen. Wir haben viel mit Verbänden, die zum Beispiel Minigrids oder Unternehmen, die Minigrids installieren, zusammen, also verbinden oder wo sie sich organisieren, mit solchen Organisationen zusammengearbeitet, sowas wie die GIZ oder UK Aid aus Großbritannien und ähnliche Akteure, die im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, im Bereich Energiewende schon etabliert und unterwegs sind.
Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, ein Tipp, den du oder eine Erfahrung, die du gemacht hast und die Mitgründerinnen im Endeffekt sich auch mit den richtigen Partnern zusammenzutun oder sich auch ein Netzwerk aufzubauen, damit man auch dieses Vor-Ort-Know-how da mit drin hat. Vielleicht daran anschließend meine Frage, wenn du jetzt auf die Jahre zurückguckst, und das sind ja, ist ja jetzt schon ein volles Jahrzehnt und mehr, was würdest du denn so als Learnings beschreiben, die ihr auch gemacht habt während dieser Phase, auch des starken Wachstums und dass da immer auch, sag ich mal, die Anzahl an Projekten ja deutlich mehr geworden ist als in der Gründungsphase sicherlich. Gibt es etwas, was du sagen würdest, was euch positiv, aber auch negativ aufgefallen ist und wo ihr jetzt auch für die Zukunft auch so ein bisschen eure Konsequenzen draus gezogen habt?
Okay, wie viel Zeit hast du? ja, also
Nimm mal die Top 3, würde ich sagen.
Wie das in so einer Gründungsphase oder überhaupt, wenn man irgendwas Neues startet, das muss auch keine Gründung sein, lernt man natürlich wahnsinnig viel und wahnsinnig schnell, manchmal auch schneller, als einem lieb ist. Es gibt natürlich da ganz unterschiedliche Ebenen. Also das eine ist, sage ich mal so, der Aufbau einer Organisation. Da haben wir natürlich wahnsinnig viel gelernt, weil wir waren, also bis auf einen meiner Mitgründer, waren wir alle auch ErstgründerInnen. Das heißt, auf der Ebene haben wir natürlich wahnsinnig viel gelernt. Ganz konkret auf der Projektebene, glaube ich, was auf jeden Fall sich über die Jahre sehr stark verbessert hat, sind unsere internen Prüf- und Due Diligence-Prozesse gewesen, wo wir auch einfach viel mehr Expertise dann auch aufgebaut haben. Ich habe zwar gerade die Partner erwähnt, die da eine Rolle spielen, aber nichtsdestotrotz ist natürlich ein Großteil der Expertise auch einfach im Team, die diese Projekte prüfen, auswählen oder überhaupt auch erstmal akquirieren. Also von daher, da hat sich sicherlich vieles getan. Dann, ja, ich sag mal, hat sich das Ganze im Verlauf der Jahre von einem, ja, wenn man so will, Projekt, Nebenprojekt, ein Hobby, Hobby will ich nicht sagen, es war schon immer ernst gemeint, aber Hobbys können auch ernst, sehr ernst sein, je nachdem. Aber es hat sich natürlich... Ich bin
ein Fußballfan. Also.
Aber es hat sich natürlich sehr professionalisiert, was, sag ich mal, auch ja auch durchaus Negativseiten hat. Also zum Beispiel, also zumindest im täglichen Tun. Inzwischen wird ja jedes Projekt auch bei der BaFin eingereicht, also bei der Finanzaufsichtsbehörde. Das sind natürlich so Sachen, Da hätte ich lieber weniger von gelernt, wie genau so ein Prüfungsprozess bei der Finanzaufsicht aussieht und wie die ganze bürokratische Seite, die juristische Seite strukturiert ist oder sein muss. Also ja, es sind sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Wenn ich es irgendwie runterbrechen kann, ich glaube, das größte Learning ist eigentlich, und das war auch eigentlich die These, die wir beweisen wollten, wir alle können etwas tun, wenn wir die Energiewende vorantreiben wollen. Und das muss nicht nur sozusagen im ganz kleinen privaten Umfeld sein, sondern wir können gerade hier in Deutschland, wo wir sehr privilegiert unterwegs sind, können wir eine Unterstützung leisten, die eine Win-Win-Situation letztendlich erzeugt. Also wo man jetzt nicht nur sagt, okay, man gibt hier Spenden oder Almosen oder Ähnliches, sondern das ist eine echte Investition, wo beide Seiten etwas von haben. Und das galt es zu beweisen. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich auch beweisen können.
Also das würde ich bei den Zahlen, glaube ich, auch sagen, dass das ist gelungen, die These zu belegen. Vielleicht mit dem, was du auch gerade gesagt hast, die Möglichkeit, tatsächlich jedes Einzelnen dort auch ein Projekt auszuwählen und darin zu investieren, dass das dann Wirkung entfaltet. Wie guckst du denn in dem Zusammenhang auf die Entwicklung auch zum Thema freiwillige Kompensationen? Also wir haben ja, sag ich mal, vor langen, vielen Jahren mal den Clean Development Mechanism gehabt, wo genau so Projektfinanzierungen auch gelaufen sind. Jetzt höre ich immer wieder auch aus so einem Unternehmenskontext, dass das Thema Zertifikat für freiwillige Kompensationsprojekte eins ist, was immer wieder auch Fahrt aufnimmt. Kriegt ihr das mit? Wie schaut ihr da drauf? Weil so ein bisschen hätte ich den Eindruck, dass ihr schwimmt da so, also da sind so alle so im selben Becken, ne? Alle suchen nach so Projekten, die natürlich seriös sind, die einen Impact haben, der sich messbar nachvollziehen lässt und möglichst dann nicht nur in einer Dimension, sondern in mehreren. Kriegt ihr das mit? Ist das irgendwas, was wo ihr sagt, Unternehmen kommen auf euch zu und sagen, Mensch, da ist doch so ein Projekt, können wir da nicht irgendwie was machen? Oder kriegt ihr da gar nichts von mit?
Ja, ich würde sagen, das war auch eine der Thesen, die wir anfangs hatten, dass das viel mehr der Fall sein könnte oder müsste oder auch wirklich sein würde. Tatsächlich ist es momentan noch ein Bruchteil der Projekte, die durch Unternehmen oder Institutionen finanziert werden. Also über 95% werden von privaten BürgerInnen finanziert. Ich sehe da aber weiterhin großes Potenzial. Allerdings konnten wir diese These jetzt noch nicht in der Form beweisen, dass das Engagement der Unternehmen auch hier auf dieser sehr direkten Ebene, wo man einzelne Projekte finanziert, dass es da umsetzbar ist. Zertifikate spielen ganz grundsätzlich schon eine Rolle. Es gibt einige Projekte, wo die Rendite nicht rein aus dem Verkauf oder dem Einsparen von Energien resultiert, sondern zusätzlich oder eben in Teilen auch aus Zertifikatehandel, die aus den Projekten resultieren. Das gilt dann aber sozusagen für die Geschäftsmodelle der Projekte. Also das heißt, in der Regel sind die Projekte nicht selber sozusagen Teil eines Zertifikatehandels, sondern deren Geschäftsmodell ist dann teilweise dort in diesem Markt etabliert, genau.
Das heißt, der Kunde erwirbt keine Zertifikate, sondern das ist dann Teil des Geschäftsmodells, das dann von euren Kunden finanziert wird. Okay, verstanden. Vielleicht nochmal, um auf diese Dimension auch zurückzukommen. Ich kann vielleicht schon sagen, unsere Hörerinnen und Hörer kommen alle auch aus so einem Spektrum, die sich auch für diese Themen natürlich interessieren und die sich auch sicherlich auch schon mal mit der einen oder anderen Möglichkeit befasst haben, wie man das auch unterstützen kann, sowohl finanziell als auch über persönliches Engagement. Kannst du noch mal zwei, drei Sätze zu den Chancen und Risiken sagen, die auch für diejenigen darin liegen, bei euch in Projekte zu investieren?
Ja, genau. Also zunächst mal ist wichtig zu verstehen, also der Mechanismus ist eben immer auf der Projektebene. Das heißt, ich investiere zwischen 50 Euro und 25.000 Euro als Privatperson in ein singuläres Projekt. Den Betrag kann ich frei wählen. Das war auch von Anfang an bewusst ab 50 Euro gewählt, um quasi ja das möglichst demokratisch möglich zu machen, dass es quasi jeder Mann und jeder Frau sich an so einem Projekt theoretisch beteiligen kann. Und dieses Projekt hat immer eine spezifische Rendite, die sich aus den Einsparungen oder den Einnahmen aus Energieverkäufen oder eben, wie ich gerade geschildert habe, auch teilweise dann aus Zertifikatverkäufen daraus ergibt. Und diese individuelle Rendite wird ausgeschüttet auf einer jährlichen Basis, also es ist eine sogenannte Annuität. Das heißt, es gibt immer eine Teilrückzahlung des Gesamtdarlehensbetrags und eine Teilrendite und eine Renditeausschüttung. Und so bekommt man dann über eine spezifische Laufzeit, die ist eben auch individuell in jedem Projekt, sein Geld plus Rendite zurück. Wenn alles gut läuft natürlich, weil da kommen wir zur Risikoseite. In jedem Projekt gibt es theoretisch ein Totalverlustrisiko. Das ergibt sich einfach aus der Finanzierungsstruktur. Das sind sogenannte Nachrangdarlehen, die man dort dem Unternehmen gewährt. Das ist die Möglichkeit, wie man Crowdfunding, Crowdinvesting in Deutschland leider, muss man sagen, nur machen kann. Es gibt da auch ein paar regulatorische Fallstricke. Wir würden in vielen Fällen, bei vielen dieser Projekten lieber nicht nachrangige Darlehen vermitteln, aber das ist nur der Rahmen, der uns da gesetzt ist. Das heißt also, es gibt ein potenzielles Totalverlustrisiko, was in dem Fall dann natürlich nur in Kraft tritt, wenn tatsächlich auch vor der ersten Rückzahlung sozusagen ein Unternehmen in eine Insolvenz geraten sollte. Wenn das im Verlauf der Jahre erst passiert, dann ist eben schon eine Teilrückzahlung durch dieses Annuitätenmodell passiert. Und so reduziert sich das Risiko mit jedem weiteren Jahr, wo eine Auszahlung passiert, bis dann eben irgendwann die vollständige Summe zurückgezahlt ist. Im Fall von diesen über 100 Projekten, ich glaube, es sind jetzt irgendwie 112, 113 Projekte in der Größenordnung, haben wir eine Ausfallrate von irgendwas um die 15% knapp gehabt bei diesen Projekten. Und da muss man natürlich jetzt dazu wissen, dass das vor allen Dingen Projekte auf dem afrikanischen Kontinent sind, die natürlich unter verschiedenen Risiken stehen. Also einerseits Projektrisiken, andererseits aber auch durchaus politische Risiken oder darüber hinaus. Und das ist so ein bisschen die Statistik oder der Status quo der Statistik. Wobei man sagen muss, dass sich im Verlauf der Jahre die Ausfallquote auch reduziert hat. Also wir haben jetzt unter den Projekten, die ich glaube seit 2018 auf die Plattform gekommen sind, bislang keine Insolvenzfälle mehr gehabt. Das sagt jetzt nichts über die Zukunft aus. Das soll jetzt hier auch keine Anlageberatung oder Ähnliches sein. Aber das mal, um eine ungefähre Einschätzung den HörerInnen zu geben. Genau. Mhm.
Spannend. Wenn ich das so höre, dann frage ich mich auch so ein bisschen, was die Profile sind, die bei euch arbeiten, weil ihr müsst ja da wahrscheinlich ein relativ breites Spektrum abdecken, von finanzwirtschaftlicher Expertise bis hin zu wirklich Expertise in den einzelnen Projektthemenfeldern. Wie macht ihr das? Wie viele Leute seid ihr und was habt ihr so für Menschen, die da für euch arbeiten?
Ja, also in der Tat spielen Finanzaspekte und die energiewirtschaftlichen oder ingenieursmäßigen Aspekte, sage ich mal, da die zentrale Rolle. Meine Mitgründerin Marilyn, die auch heute Geschäftsführerin von BetterVest ist, ist selber Ingenieurin mit Fokus auf Energieeffizienz und Erneuerbare tatsächlich. Und hat von Anfang an da den Hut für aufgehabt, da die Expertise reinzubringen. Und über die Jahre haben wir dann eben noch weitere, vor allen Dingen fachliche Due Diligence-Expertise ins Unternehmen reingebracht, um eben die Projekte nicht nur auf dieser Ebene zu prüfen, sondern auch die Gesamtstruktur der Unternehmen uns besser anschauen zu können. Wir sind trotzdem ein relativ kleines Team. Also in Köpfen sind es, glaube ich, 10 aktuell in der Größenordnung, wobei nicht mal jetzt alle in Vollzeit arbeiten. Und das hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass wir eben auch hier durchaus mit verschiedenen Partnerschaften und so weiter da agieren und im Grunde alle Fäden dann bei BetterVest zusammenlaufen. Das sind natürlich auch ganz viele Projektmanagement-Themen und so weiter. Und genau, das ist so die aktuelle Truppe da.
Wow, Respekt. Also mit so einem kleinen Committed-Team sowas auf die Beine zu stellen, ist natürlich auch wirklich, wirklich, also erstaunlich, dass das funktioniert. Aber vielleicht liegt da genau das Rezept drin, dass man sich gut kennt, dass man sich aufeinander verlassen kann und weiß, wie man da zusammen agiert und sich das Netzwerk drumherum baut. Du hast jetzt gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass ihr nicht immer vielleicht die Rahmenbedingungen habt, die ihr euch wünschen würdet. Gibt es denn etwas, was du dir wünschen würdest, was eure Arbeit einfacher machen würde vom Umfeld her, also von den politischen oder auch von anderen Rahmenbedingungen, in denen ihr agiert?
Ja, also wenn hier HörerInnen dabei sind, die bei der BaFin arbeiten, also die BaFin könnte uns manchmal das Leben schon ein bisschen leichter machen. Das dreht schon immer einige Schleifen, bis so ein Projekt dann tatsächlich investitionsbereit ist, was einerseits natürlich total gut ist, ja, dass wir solche Prüfprozesse in Deutschland haben und da, sag ich mal, ja, auch ein gewisser Standard garantiert wird. Auf der anderen Seite, ja, hält das natürlich auch ganz schön auf zum Teil. Und da gibt es sicherlich bürokratische Hürden, die man erleichtern und verringern könnte. Wenn man das jetzt international sieht, ist es natürlich auch da wiederum die Herausforderung, dass wir eben in unterschiedlichen Ländern immer wieder unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen vorfinden. Da wage ich nicht dran, im Traum dran zu glauben, dass es da mal irgendwann zu einer kompletten Harmonisierung irgendwie käme. Aber nichtsdestotrotz, also je besser sozusagen internationale Übereinkünfte da sind, um solche Projekte möglich zu machen, desto leichter wird uns dann natürlich auch die Arbeit gemacht. Also das wären so mal die ganz individuellen Sachen, die so uns auf der Projektebene umtreiben. Insgesamt gibt es natürlich regulatorisch wahnsinnig viel zu tun rund um die ganze Energiewende-Debatte. Und ich glaube, da geht es aber weniger darum, jetzt neue Gesetze zu schaffen, als die bestehenden mal einzuhalten. Da weisen ja regelmäßig auch vor allen Dingen Aktivistinnen und Aktivisten darauf hin, dass das aktuell nicht der Fall ist und bis hin zu verfassungsrechtlich zweifelhaft, wie da momentan agiert wird. Also von daher vielleicht lieber umsetzen als neue Gesetze schaffen, wäre da die Devise.
Ja, es ist ein, ich würde sagen, über ein Jahrzehnt akkumuliertes Problem, auch der politischen Verantwortlichen. Und das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, in wenigen Jahren aufzulösen. Aber nichtsdestotrotz, die Herausforderung muss ja angegangen werden, auch in unserer aller Sinne. Wir laufen jetzt schon so ein bisschen auf die Zielgerade zu. Deshalb die Frage nochmal so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Wenn du jetzt auf die Zukunft jetzt des nachhaltigen Investieren guckst, was sagst du denn, wo sind denn so aus eurer Sicht die Themen, die jetzt kommen, die relevant werden, oder verändert sich da gar nicht viel? Wie ist so dein Blick in die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Ja, also ich habe, als ich damals die Idee für BetterVest hatte, war ich voll und ganz auf das Thema Energiewende fokussiert und habe das als die Kernherausforderung gesehen, vor der wir global gesehen so alle miteinander stehen. Ich glaube, das ist auch in großen Teilen immer noch wahr. Allerdings sehe ich mittlerweile das ganze Thema Biodiversität als die viel größere Herausforderung, die eng verknüpft ist mit dem Energiethema, die aber nicht 100% deckungsgleich ist. Und ich glaube, wenn ich heute noch mal gründen würde, dann würde ich, glaube ich, eher in diesem Bereich aktiver werden. Und also der Witz bei der Sache, also wenn man davon Witz sprechen kann, ist, wenn ich in Biodiversität investiere sozusagen, dann mache ich damit meistens auch was fürs Klima. Und das wäre, glaube ich, die Hebelwirkung, die ich mir für die Zukunft einfach noch viel mehr wünschen würde, diese Synergien zwischen all den verschiedenen Herausforderungen, die wir als Menschheit haben, die wir auf dem Planeten haben, wirklich mehr zusammenzudenken. Und ja, also wenn man da jetzt wirklich, also wenn ich, wie groß darf der Wunsch sein, den ich äußere, dann würde ich mir so eine Art Manhattan-Projekt für unsere globalen Herausforderungen wünschen, dass man wirklich die schlauesten Köpfe und ordentlich Kapital drauf setzt, mal wirklich zu verstehen, wo die Probleme liegen und wie man sie in die Hand nehmen kann. Und das nicht auf einer politischen Ebene sozusagen entscheidet, sondern rein auf der Faktenebene entscheidet, wie da vorgegangen werden muss. Genau, das wäre es. Aber jetzt ganz runtergebrochen auf BetterVest hoffe ich einfach auf viele weitere gute Projekte, die in verschiedenen SDGs, den Social Development Goals, Impact erzeugen. Das eben nicht nur auf der energetischen Ebene tun, sondern auch auf den anderen Ebenen, die da daraus resultieren. Und ich glaube, das Potenzial ist ja eigentlich noch viel, viel größer. Also wir haben ja wirklich nur einen Bruchteil. Also wir haben, keine Ahnung, ein paar 10.000 registrierte NutzerInnen auf der Plattform, die aber nicht zwingend alle aktiv sind, die wir auch so über die Jahre eingesammelt haben. Also wenn da noch eine Null dran käme, was wir da schon an Schlagkraft alleine hätten. Also da glaube ich einfach fest dran, dass wir noch ein gigantisches Potenzial haben. Wir denken überhaupt nicht in Konkurrenz oder so. Wir finanzieren auch mit anderen Crowdfunding-Plattformen zusammen Projekte und Ähnliches. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, weil du gerade die Unternehmensseite nochmal angesprochen hast, Unternehmen, die sich vielleicht mehr engagieren wollen, da nochmal stärker drauf zu schauen, ja, wie kann man nicht nur die Bürger mitnehmen, sondern auch die Unternehmen involvieren in solche Projekte. Also es gibt noch viel, viel zu tun und viel Potenzial. Von daher lade ich alle HörerInnen ein, sich das Ganze mal anzuschauen und auch mit Ideen gerne auf uns zuzukommen, was man noch machen könnte.
Das klingt super spannend und als ob ihr noch lange nicht am Ende eurer Fahnenstange angekommen seid. Insofern hoffe ich, dass viele jetzt den Podcast hören und sich dann mal bei euch informieren und schauen, ob da nicht was auch dabei ist, wo man sich engagieren kann. Wir sind jetzt tatsächlich schon ein bisschen am Ende der Fragen jetzt konkret zu Bettervest, würden dich aber nochmal persönlich um eine kleine Lese- oder Hörempfehlung für diejenigen bitten, die jetzt am anderen Ende lauschen. Wir sammeln das dann immer, es gibt dann auch immer pünktlich zur Urlaubssaison gibt es eine kleine Hitlist der Empfehlungen und selber habe auch schon eine Liste, die ich so langsam peu à peu abarbeite, es sind immer ganz tolle und spannende Sachen dabei, insofern gerne deiner jetzt hinzugefügt, Bühne frei.
Ja, also wenn ich das jetzt mal rein auf das Thema Energie und Klimaschutz beziehe, dann würde ich gar nichts Aktuelles oder was eine Neuerscheinung empfehlen, sondern ich würde das Buch Faktor 4 von Ernst-Ulrich von Weizsäcker empfehlen, der lange auch Schirmherr von Bettervest war in den ersten Jahren. Und da geht es darum, wie unglaublich groß unsere energetischen Einsparpotenziale in Wirtschaft und Gesellschaft sind und die eigentlich weitgehend brach liegen. Und das Buch ist schon wirklich alt. Also ich habe das als Schüler schon gelesen. Es ist bestimmt nicht mehr aktuell in den Fragen von einzelnen Beispielen und Technologien. Ich müsste mal wieder reingucken. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Aber ich bin mir sicher, dass die Grundthesen, was da an Energiepotenzialen eigentlich noch schlummert, weiterhin gelten wird. Und ich glaube, sich das nochmal auszupacken, könnte auch in der Jetztzeit sozusagen sehr hilfreich sein und auf die Zukunft gerichtet. Und vor allen Dingen, glaube ich, an diejenigen gerichtet, die immer darauf setzen, dass irgendwann in Zukunft eine Technologie kommen wird, die energetische Erlösung da bringt oder welche Erlösung auch gerade immer. Es ist eigentlich alles vorhanden, es ist alles schon da und es war auch schon vor 10 Jahren so, dass alle Technologien, die notwendig sind, da sind. Es geht um Umsetzen, es geht ums Tun und nicht darum, irgendwas neu zu entwickeln oder besonders innovativ da zu sein, sondern den Status quo, das, was erprobt ist, in der Breite einzusetzen. Und dafür steht für mich auch dieses Buch eigentlich exemplarisch.
Sehr schön. Ein Klassiker, der heute nicht aktueller sein könnte. Insofern vielen Dank für den Tipp und vielen Dank vor allem auch für das gute Gespräch. Ich habe mich gefreut, mal so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Ich verfolge euch auch schon ein Weilchen und finde es schön, dass sich der Erfolg da so gefestigt hat und drücke euch die Daumen, dass er weiter wächst und vielleicht trägt der Podcast und dass das noch mehr hören auch dazu bei, dass der ein oder andere bei euch auch vorbeiläuft. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dir auch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.